herzlich willkommen zur Vorschau auf die Videospiele im August 2026. Und heute freue ich mich, dass der Micha Zeit gefunden hat. Hallo.
Hallo.
Na, wie geht's dir denn in diesem Sommer bisher?
Ach, im Moment geht's ja mal. Die Temperaturen sind noch nicht ganz so hoch, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Aber die nächste Hitzewelle steht uns ja wieder bevor. Wobei, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin noch in einer relativ glücklichen Situation hier, weil meine Wohnung sich nicht so schnell aufheizt wie vielleicht die meisten anderen. Also ich kann selbst noch bei extrem hohen Temperaturen draußen hier drinnen halbwegs gut aushalten, solange ich dann nicht anfange, noch irgendwie die PlayStation und den Fernseher anzuwerfen. Da habe ich bei der letzten Hitzewelle festgestellt, dass da die Temperatur doch ziemlich schnell steigt.
Dabei wohnst du ja in der Nähe von Koblenz, ne?
Ja, schon.
Da wird es ja wärmer als hier oben in Hamburg. Ich bin euch, vorhin in den Nachrichten haben sie wieder irgendwie eine Warnung, da kann irgendwas, aber warten wir einfach mal ab, was da so los ist.
Ja, alles wird gut.
Aber bist du denn schon urlaubsreif?
Ich bin immer urlaubsreif. Nee, also Urlaub steht jetzt im August an und ich freue mich natürlich schon sehr, da eine kleine Auszeit zu haben. Allerdings vor der Gamescom. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nach der Gamescom wahrscheinlich schon wieder urlaubsreif sein werde.
Ja, so war es früher immer. Aber ich versuche auch im August mal irgendwie Ferien zu machen. Ich bin noch am Überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist, weil ich spiele gerade auch noch so intensiv Cyberpunk 2077 tatsächlich. Mhm. Das habe ich damals, als Phantom Liberty rauskam, die erste große Erweiterung, da habe ich die schon nicht besprochen. Und als es den Katastrophen-Release gab, wann war es? 2021, ne? Da haben wir es natürlich rezensiert. Aber seitdem habe ich mir immer wieder vorgenommen, das mal wieder in der sauberen Fassung zu spielen. Und da bin ich jetzt dabei.
Aha. Ja, brauchst du aber auch ein bisschen Zeit für, oder?
Ja, merke ich gerade. Ich habe von Anfang an gespielt, also nicht direkt rein in Phantom Liberty, sondern und mache mir schon wieder Notizen, wie bei der ersten Review. Also dafür brauche ich noch ein bisschen Zeit.
Ja, lustigerweise, ich habe es auch vor, ich glaube, 1-2 Monaten nochmal angefangen, weil ich es auch mal spielen wollte, aber dann kam wieder irgendwas anderes dazwischen und jetzt liegt es erstmal wieder da.
Ja, ich hatte ja auch vorher The Outer Worlds 2 besprochen, dann Starfield und habe ja auch so einen Rollenspielfokus. Von daher finde ich es auch ganz interessant, wie sich das Spiel jetzt so gehalten hat nach 5 Jahren. Auch was so Figurenverhalten angeht und Dialogqualität. Mhm. Da würde ich ja im Moment Kingdom Come Deliverance 2 als das Rollenspiel betrachten, das in diesem Maß ganz oben steht. Vielleicht zusammen mit Baldur's Gate 3, das noch auf einem anderen Niveau angesiedelt ist, was die Spielmechanik angeht. Aber ja, von daher, ich brauche das irgendwie einfach für den Vergleich. Ja gut, dann starten wir doch mal in den August. Und ich kann jetzt schon sagen, es gibt 2 Dinge, die werden immer wiederkehren in unserem Gespräch. Bitte nicht böse sein, und zwar Pixel und PlayStation-Optik oder so, irgendwie sowas.
Ja.
Wir starten mal. Und wie immer gilt, die komplette Liste findet ihr auf Spielvertiefung zum Lesen. Micha und ich, wir springen hier so ein bisschen und werden nicht auf alles eingehen können. Trotzdem fangen wir ganz einfach mal am 3. August an mit einem Spiel namens Flow of War für den PC. Ja, und da fängt's an mit den Pixeln, ne? Das ist das erste. Ein Autobattler, der Echtzeittaktik in einer Pixelkulisse inszenierte. Ist gar nicht mein Fall, leider.
Nee, ich finde, es sieht sogar noch halbwegs akzeptabel aus, aber ich mag ja eigentlich Pixel. Aber wirklich, als wir hier diese Liste durchgegangen sind zusammen, also es ist mir auch zu viel mittlerweile, dass alles, gefühlt alles jetzt in Pixelgrafik dargestellt werden muss und dann auch noch mit dieser Anlehnung an die Optik der PlayStation 1-Spiele. Es ist schon ein Stück weit anstrengend.
Hier ist es bei mir eben die Mechanik, ne? Auto-Battler und diesen Tower-Defense-Touch, den mag ich nicht. Und wenn man dann rauszoomt, dann sieht das Ganze auch so aus, als wäre es eine Fingerübung. Das habe ich ohnehin in letzter Zeit des Öfteren, dieses Gefühl, dass einerseits schön ist, dass wirklich jeder aufgrund der Tools, die sehr stark sind und so weiter, seinen Traum verfolgen kann und ein Spiel veröffentlichen kann. Aber was da unterm Strich rauskommt, ist doch wirklich einfach nur noch überflüssiger Durchschnitt.
Ja, es erinnert so ein bisschen an die Zeit vom C64. Mhm. und teilweise auch noch Amiga, wo einfach diese Spieleflut herangerauscht kam und ja, das meiste war es einfach nicht wert, die Zeit dafür zu opfern.
Aber es gibt einen ersten kleinen Lichtblick, vielleicht nicht für dich, aber am 4. August erscheint Beast of Reincarnation für PC, PlayStation 5 und Xbox. Und das Besondere daran ist, zum einen, es ist ein Action-Rollenspiel, okay, davon gibt es ja viele, aber es kommt von den Pokémon-Machern von Game Freak. Und ich habe das schon mal kurz vorgestellt, als es angekündigt worden ist. Und meine jüngere Tochter, die ein Pokémon-Fan ist, die hat den Trailer gesehen und sich gefragt, hä, warum machen die da jetzt auf einmal eine vernünftige Kulisse? Warum können die das bei Pokémon nicht? denn die offenen Welten der letzten Pokémon-Spiele, die waren ja eher unterirdisch, was so die Grafik angeht. Auf jeden Fall, dies hier wird ein Action-Rollenspiel. Und auf GameSpot gab es erste Eindrücke und die haben es verglichen mit, ich zähle mal auf, Stellar Blade, Final Fantasy, Blade Runner, Ghost of Yotei und Sekiro. Also da ist wirklich viel in den Topf geworfen worden. Und es ist so, man ist als Katana-Heldin unterwegs, sie heißt Emma. Am Anfang dachte ich, sie hätte einen weißen Wolf dabei und musste natürlich auch sofort an Okami denken, aber es ist ein weißer Hund. Und das Ganze spielt in einem Science-Fantasy-Japan des Jahres 4026. Man kämpft also in Echtzeit gegen Bestien, riesige Golems und so weiter, kann aber, und deshalb Final Fantasy, die Zeit verlangsamen und dann Befehle wohl geben. Und die Schwierigkeit des Ganzen soll, trotz der Tatsache, dass der gleiche Autor Sekiro erwähnt hat, weit unter der Souls-Reihe liegen. Interessant ist, und da sind wir wieder bei Okami, diese Emma, die kann wohl ihre Haare in Ranken verwandeln und sich so Brücken bauen. Das konnte man ja in Okami damals auch machen. Und es ist keine offene Welt, wie so oft, sondern man durchstreift Zonen. Und da das Ganze ganz gut aussieht, würde ich da wohl auch mal reinspielen wollen. Aber nichts für dich, ne?
Ja, es könnte schlimmer sein, sag ich mal so. Aber wenn ich da schon wieder diese Spielzeit so 30 bis 40 Stunden betragen, ist es mir das wahrscheinlich nicht wert, also nicht mal reinzuspielen. Weil ich schon weiß, ich werde das eh nicht beenden.
Ah, stimmt, bei dir ist in der Kürze liegt die Würze, ne?
Ja, immer mehr, merke ich. Also diese riesigen, ewig langen Abenteuer geben mir meistens nicht mehr so viel. Weil ich dann schon merke, irgendwann kommt man immer in diesen Trott, vieles wiederholt sich, auch was Spielmechaniken angeht. Und wenn es dann nach 20 Stunden losgeht, dass ich mir das Ende herbeisehne, denke ich mir dann auch oft, hätte ich gar nicht erst angefangen.
Ja, da wirst du wahrscheinlich auch gar nicht erst loslaufen mit Big Walk am 4. August für PC, PS5 und Switch 2. Das ist kooperatives Wandern plus Rätseln, eigentlich in einer fast schon fotorealistischen Landschaft. Aber dann, wenn man sich den Trailer anschaut oder auch die Screenshots, sieht man diese komischen Figuren. Und ich habe da, es sieht einfach total albern aus. Oder ja, ist es lustig?
Ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Also ich finde diese komischen Viecher da drin, finde ich auch seltsam designt. Aber trotzdem hätte ich Hoffnung, dass wenn ich das spiele, dass mein Orientierungssinn sich vielleicht verbessert. Weil es geht ja darum, wirklich Ort in dieser Welt zu erreichen, ohne diese üblichen Symbole auf dem Bildschirm hier, geh nach links, rechts, ist noch 500 Meter entfernt, tralala. Sondern man muss wohl wirklich lernen, Karten zu lesen, um dann zusammen das Ziel zu erreichen auf der Map. Und ich denke jetzt mal nicht, dass das so ein 30 bis 40 Stunden Ding wird, sondern vielleicht einfach nur so die kleine Wanderung, die kleine orientierungslose Wanderung für zwischendurch. Und wenn man es dann schafft, dieses Art-Design der Figuren auszublenden, könnte es vielleicht sogar ganz witzig werden.
Ja, die Entwickler bleiben auf jeden Fall ihrem bizarren Stil treu. Die haben ja Untitled Goose Game gemacht, 2019 oder sowas. Und da war man mit einer Gans unterwegs, die irgendwie die Leute in so einem englischen Dorf belästigt hat. Also wer diese Art von Humor mag, der wird vielleicht auch mit Big Walk zufrieden sein. Am selben Tag erscheint Hellslave 2 Judgment of the Archon auf dem PC. Das ist ja so eine dämonisch geprägte Fantasy-Welt, die sieht man in der Draufsicht, die erkundet man rundenweise und dann wechselt das Spiel in so eine Art Dungeon-Crawler Stil. Das müsste eigentlich mein Fall sein, weil es mich auch ganz entfernt an Darkest Dungeon erinnert. Und der Vorgänger ist ja der zweite Teil. Der erhielt 2022 auch positives Feedback, ist von einem Solo-Developer aus Frankreich, der heißt Baptiste Mini. Aber irgendwie lockt mich das nicht wirklich an.
Mich auch nicht. Also das war meine Notiz, die ich gemacht habe. Einfach nur nichts für mich.
Auch nicht Kinseed für die Konsolen, das erscheint ja auch am 4. August, kam schon mal für den PC. Das ist 2D-Pixel-Fantasy mit britischem Humor, wo die Charaktere altern. Und das kommt nicht von ungefähr, denn zu dem Team gehören ehemalige Entwickler von Fable. Und da leitet man eine Familie über mehrere Generationen, baut Beziehungen auf, betreibt Shops und Schmieden, sammelt Rohstoffe und bekämpft Monster. Aber ich glaube, das ist auch nicht so ganz dein Gemüse.
Nee, ich finde, es sieht charmant aus, ohne Frage. Aber ja, was man dann einfach macht an Aktivitäten oder machen muss, ich würde es nicht spielen.
Interessant ist ja, dass die ehemaligen Fable-Developer da tatsächlich so ein, zwei Aspekte, die man damit so verbindet, übertragen in ihr eigenes Studio. Ne? Also das Altern, ich erinnere an Molyneux und die Bäume. Ja. Und dann natürlich der britische Humor, okay, naja. Aber du hattest irgendwie am 4. August, genau, da gab es noch, ich habe notiert, einen albernen Ego-Shooter.
Ha, ja, P2, wenn es richtig ausgesprochen ist. Das ist ein Comedy-Ego-Shooter, vielleicht auch ein Stück weit inspiriert von High on Life. Das war ja auch ein ziemlich abgedrehtes Spiel. Und hier tritt man hauptsächlich gegen Schweinegegner aus. Und um den Spielfluss flott zu halten, reicht wohl immer ein Treffer aus, um die Gegner zu erledigen. Ich fand es zumindest im Trailer relativ spaßig. Ich bin auch eigentlich immer froh, wenn mal ein bisschen rumgeblödelt wird in Spielen, nicht alles so bierernst ist. Ich meine, die Realität ist schlimm genug oft. Deshalb bin ich da ganz dankbar, wenn noch mal jemand versucht, so ein bisschen Comedy, Slapstick in Shooter reinzubringen. Ich hatte zum Beispiel auch durchaus Spaß mit High on Life. Und das würde ich mir deshalb auf jeden Fall mal anschauen wollen.
Also für mich ist absolut gar nichts. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, nein, will ich nicht. Am 5. August geht's etwas kompetenter weiter, finde ich, mit Akatori. Das erscheint für PC, PlayStation und Xbox und ist ein malerisches 2,5D-Metroidvania. Wenn ihr jetzt denkt, ja, davon gibt's hunderte, stimmt. Auch hier geht's natürlich um Akrobatik und Kampf im Pixelstil. Aber die Demo kam auf Steam ganz gut an und ich finde, das hat schon was. Und es werden Versionen für PlayStation und Xbox am 12. August erscheinen, also eine Woche nach der Version. Und für Switch 2 soll es wohl eine Version im nächsten Jahr folgen. Und ich meine, das hat dir auch relativ gut gefallen, ne?
Ja, ich meine, ich habe zwar eben ein bisschen über den ständigen Pixel-Look gelästert, aber wenn man sich Akatori anschaut, ist das doch nochmal eine andere Liga als, ich sag jetzt mal, dieses große Meer an Pixelspielen. Also Akatori sticht meiner Meinung nach schon hervor. Es sieht einfach nur richtig, richtig schön aus. Und auch so diese Mischung aus Akrobatik und Kampf könnte schon echt gut funktionieren, glaube ich. Und jetzt auch für meinen Job zum Beispiel. Also ich habe die schon angeschrieben. Mit der Frage, ob sie vielleicht Lust hätten, eine physische Version mit uns zu machen, weil ich denke, dieses Spiel hat einfach die Qualität, dass man es auch quasi physisch verewigen sollte.
Wer sich jetzt fragt, was Michael für einen Job hat, Michael ist Gamescout und sucht aktiv nach solchen kleinen Perlen für seine Firma in den Games. Und am 5. August erscheint auch noch ein Partyspiel namens Jelly Bubble für den PC. Da geht's irgendwie um Gelee-Monster und Spaß für bis zu 6 Leute?
Ja.
Da für mich jetzt aber auch nicht unbedingt sehe.
Nee, ich meine, ich spiele ja schon ab und zu ganz gerne mal Partyspiele. Aber das hat mich wirklich so überhaupt gar nicht angemacht. Und ich würde das auch meinen Mitspielern nicht zumuten wollen.
Interessanter ist da schon am selben Tag, am 5. August, Kill the Shadow für den PC. Das ist ein Rollenspiel für Detektive sowie Freunde von Rätseln. Es hat eine 2,5D-Kulisse, aber wechselt auch manchmal in 3D-HD. Interessant ist das Szenario, das ist Cyber Noir. Das sieht wirklich ganz nett aus mitunter. Und man ist als ehemaliger Cop mit seinem Schatten unterwegs. Und der kann wohl in die Vergangenheit schauen. Und die Demo des Spiels kam auf dem Steam Next Fest wohl ganz gut an. Ich habe sie damals übersehen.
Ich habe es auch übersehen. Jetzt im Trailer fand ich die, das ist ja schon eine sehr moderne Pixeloptik, fand ich schon ganz cool. Aber was ich dann da in Szenen gesehen habe, dachte ich, dass die Detektivarbeit dann doch etwas zäh ausfallen könnte.
Und am 5. August erscheint noch ein kleiner Snack für Freunde von This Bad We Made. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gespielt hat. Das erschien 2023 auf PC und Konsolen und das war so ein investigativer Mystery-Krimi in einem Hotel, wo man Reinigungskraft spielte, die dann schauen konnte, wer so was hinterlassen hat und wo es Spuren gibt. Das hier ist jetzt ein Ableger davon, der dauert nur 1-2 Stunden und spielt nicht mehr in den 50ern, sondern im Jahr 1964, aber die Hauptdarstellerin ist immer noch dieselbe, nämlich die Sophie, und die ist in Schultersicht auf so einem Atlantikdampfer unterwegs und das sah ganz stimmungsvoll aus.
Ja, da finde ich vor allen Dingen das Setting interessant. Ich habe früher sehr, sehr gerne, ach Gott, das war noch C64, da habe ich Murder on the Mississippi gespielt und auf dem Amiga Cruise for a Corpse, was ich sehr, sehr gemocht habe. Und das hier geht ja in eine ähnliche Richtung, dass man ein, geht's auch um Mord? Ja, es steht nur investigativer Mystery-Krimi, aber dass man halt schon so als Detektiv oder möchte gern Detektiv auf so einem Schiff unterwegs ist, natürlich, es gibt kein Entkommen vom Schiff und irgendjemand an Bord muss halt der Grund für ja, die Ereignisse sein, die da passiert sind. Also vom Setting her macht's mich an. Allerdings visuell hat's mich jetzt nicht ganz einfangen können, als ich mir den Trailer angeschaut habe.
Und da überspringe ich besser 1, 2, 3 Spiele am 6. August. Die findet ihr in der Liste, weil die sind wirklich auch unansehnlich. Aber ich bleib mal hängen bei einem etwas prominenteren, und zwar Marvel Tokon Fighting Souls für PC und PS5 am 6. August.
Ja, das ist ja ein 4-gegen-4 Tag Team Fighting Game von Arc System Works, und wer sich ein bisschen im Genre auskennt, der weiß, dass Arc System Works es spielmechanisch meistens ziemlich gut drauf hat. Das dann natürlich noch kombiniert mit Marvel Figuren, die ja auch immer noch eine riesige Fanbase haben, macht das schon als Paket einiges her, aber mir gefällt auch wirklich der Look, den die da anstreben, weil das schon ein bisschen was von dem Comic-Stil einfängt, aber auch mit modernen Hintergrundkulissen kombiniert und alles in so einem 2,5D-Style, finde ich eigentlich ziemlich stark, da habe ich Bock drauf.
Ja, das Art-Design ist richtig gut, aber es ist auch nicht wirklich mein Genre, und bei Marvel bin ich auch nicht so ganz tief drin in den Geschichten und Filmen. Aber freue mich trotzdem auf Marvels Wolverine im September. das ist auch der einzige Superheld, zu dem ich dann etwas länger auch Comics noch gelesen habe. Und einen davon, Old Man Logan, den habe ich in der Schatzkiste vorgestellt. Also da bin ich mal gespannt, was da auf PlayStation 5 passiert. Ansonsten am 6. August sind noch einige Spiele. Aber ein Roguelike-Deckbuilder lasse ich jetzt weg.
Dankeschön.
Bitte. Und dann gibt's noch mit Re-Story Chill Electronics Repairs für den PC. Ja, eigentlich ein cozy Game für Retro-Bastler, das dich zumindest so ein bisschen neugierig gemacht hat.
Ja, ich fand's halt einfach schön, dass in dem Trailer wird irgendwann eine ja quasi PlayStation 1 auf den Reparaturtisch gelegt, die dann auseinandergenommen wird. Fand ich auch sehr, sehr charmant, und ich denke mir bei solchen Spielen auch immer so ein Stück weit, vielleicht kann man noch irgendwas draus lernen, mitnehmen, weil ja gerade Leute, die alte Konsolen besitzen, die werden ja zwangsweise teilweise zum Bastler, teilweise einfach nur, um die Dinger sauber zu machen, oder ich musste zum Beispiel auch mal meine Dreamcast aufschrauben, weil der Stromanstoß irgendwie defekt war oder einen Wackelkontakt hatte. Und von daher finde ich es ganz nett, da zumindest mal reinzuschauen, was man zumindest virtuell mit diesen alten Schätzchen vielleicht anstellen kann, um sie wieder fit zu machen.
Ich glaube, die erste Konsole, die ich aus irgendeinem Grund aufschrauben musste, war eine PlayStation, um da eine Festplatte reinzumachen. Aber früher habe ich meine hier den Quickshot und den Competition Pro, habe ich die aufgeschraubt. Das half nichts. Es half aber, glaube ich, nichts. Man konnte die nicht so gut reparieren.
Ja, zumindest die Quick Joys, da hat man dann immer diese kleinen Federchen auswechseln können.
Ja, stimmt. Richtig. Ja. 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 Genau. Und heutzutage hast du den Stick Drift irgendwie am PlayStation Controller und kriegst den nicht raus. Ah, den hast du auch an der Switch, ne?
Ja, vor allen Dingen an der Switch.
Ja. Ja. Ja,
aber bei den Joy-Cons ist alles zu spät.
Ich meine, das stimmt euch. Ich meine, ich habe gelesen, dass Sony, haben die ein Patent angemeldet für die, oder angedeutet, dass sie bei der PlayStation 6, also bei den Controllern, die es dann da gibt, dass sie da irgendeinen Mechanismus einbauen, dass es den Drift nicht mehr geben kann. Naja, mal abwarten. Ja, dann am 6. August kommt auch noch ein Spiel namens Sovereign Tower für den PC. Das ist jetzt gar nichts für Michael, das weiß ich. Aber nach Tainted Grail, The Fall of Avalon, dem Rollenspiel, und Legends of the Round Table geht es eben auch da um die Legende von König Artus. Und die französischen Entwickler, die beschreiben das als Roundtable-Management-RPG. Ich habe da auch schon reingespielt. Da erkundet man nicht aktiv, wie in anderen Spielen, sondern trifft seine Entscheidung aus einem Turm heraus. Und da rekrutiert man auch Ritter, schickt die auf Quests, also managt das Ganze so ein bisschen. Und wenn es da mal Ärger gibt, dann kann man die Zeit mit einem Dämon zurückspulen. Und es geht also letztlich eher um Entscheidungen und Konsequenzen, wie in so einem narrativen Rollenspiel. Aber es gibt eben auch Machtpolitik, Moral und Romanzen. Und das, ja, vielleicht ist das ganz interessant, wenn ihr euch für diese Art von Genre interessiert. Und die Entwickler, die haben vorher das Taktik-Roguelite Clawbound und das Kartenspiel Crown Gambit gemacht. Die waren jetzt nicht so schlecht. Tja, und dann geht's am 7. August weiter. Chop Chop inclusive was? Da hacken wir uns einfach mal so schnell durch.
Ja.
Und Grain Rot für den PC ist wieder so ein Extraction-Ding. Aber da ist man irgendwie mit seinen Roboterkumpels unterwegs unter Tage in so einer Horrormine mit lauter Monstern und Bestien. Muss, wenn ich das richtig gelesen habe, alles kurz und klein schlagen, die Rohstoffe mitnehmen, um oben wiederum seinen Außenposten so auszubauen, dass er eben gegen andere Monster geschützt wird. Klingt chaotisch.
Ja. Es ist auch, glaube ich. Und da bleibe ich doch lieber bei Ark Raiders.
Ja.
Wenn ich irgendwas extrahieren muss, auch da finde ich es teilweise echt schon super dämlich, was ich da an Aufträgen bekomme, was ich da unbedingt finden muss. Aber da geht es zumindest gefühlt noch etwas zivilisierter ab als bei diesem Chaos hier.
Jetzt haben wir beide mitunter über Pixel so ein bisschen gelästert und PlayStation-Optik kommt auch noch. Und jetzt erscheint mal ein Spiel am 7. August namens Rogue Eclipse für den PC. Action im Weltall ist das, leider mit Roguelike-Mechanik. Aber das Art-Design wird beschrieben als Arabesque Futurism. Wie finden wir das denn?
Kann ich dir mit einem Blick in meine Notizen sagen. Da steht nämlich stilistisch eher langweilig.
Ja, obwohl man da schnittige Raumschiffe hat und sich das Ganze irgendwie auf Festivals für die Leute richtig gut anfühlte, sind wir schon wieder nicht begeistert, Michael. Was ist denn los mit uns? Nee.
Ja, ich weiß es auch nicht. Wir sind einfach alt und verbittert. Nee, Scherz. Dafür spielen wir noch zu gerne. Aber sowas nicht.
Dafür loben wir auch noch zu viel.
Ja.
Am selben Tag erscheint noch ein Spiel namens Together in Forgotten Lands für den PC. Das ist ein kooperativer Plattformer, speziell für zwei Spieler entwickelt. Das mögen wir beide eigentlich. Aber auch da geht es wieder um Kulisse. Das spielt in so einer Neon-Fantasy-Höhle. Angeblich mit geheimnisvoller Story, aber die Farbgebung und die Darstellung ist schon wieder nicht mein Fall.
Nee. Kann und muss ich leider zustimmen. Ich meine, die Messlatte liegt da auch verdammt hoch, dank Hazelight. Und ich muss auch sagen, was ich da bisher von gesehen habe, reizt mich leider nicht, obwohl ich genau diese kooperativen Spiele eigentlich mag.
Und am 10. August geht's weiter. Ja, das ignoriere ich jetzt mal. Also, ich
Jörg? Weil es dein Pixel-Look hat?
Nein, aber Clan and Crown auf dem PC. Da mag vielleicht der ein oder andere auf den ersten Blick an Defender of the Crown denken. Aber das ist ein Strategiespiel aus China, das eigentlich komplett grafisch von KI entwickelt wurde. Das steht zumindest bei Steam. Und da lautet der Satz, most of the game's art and UI are generated by AI. Und da sage ich, nein, danke, brauche ich nicht.
Ja.
Zumal wir auf das Thema Defender of the Crown ja noch zurückkommen werden. Mhm. Und am 10. August erscheint noch ein Spiel namens Hole is Mine. Da buddelt man sich endlos in Draufsicht irgendwie durch, weiß ich nicht, Gestein. Das spiele ich über Klassiker wie Digger nochmal.
Ja.
Hättest du noch was am 10.
Nee.
August?
Am 10.?
Nee. Da springen wir über.
Ja, höchstens das, das ist schon der 11. August, Entschuldigung.
Wir springen zum 11. August.
Ja, genau.
Auch da ist nicht wirklich viel zu holen für uns.
Ja, aber immerhin der Agent 64, Spies Never Die, das ist ein Ego-Shooter, der inspiriert wurde von Spielen auf dem N64, höchstwahrscheinlich natürlich GoldenEye, wird auch eine Koop-Kampagne bieten für 2 Spieler, aber auch ein Multiplayer-Modus für 8 Spieler. Und stilistisch ist es natürlich voll im N64-Look, vielleicht nicht ganz so viel Nebel, wie damals die meisten Spiele hatten. Aber das interessiert mich zumindest insoweit, dass ich mir das schon mal gerne live anschauen und anspielen würde.
Ja, und ab und zu jubelt die Welt da draußen und man fragt sich, warum, so geht's mir zumindest bei Royalty Free for All für den PC. Das erinnert an Super Smash Brothers mit seinem Cartoon-Stil und nee, verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, es ist, oder es könnte sein, dass diese sehr simple Steuerung, mit der die Entwickler ja werben, dass das vielleicht ein Grund ist, dass es für viele Spieler einfach interessant wird. Oder auch, ich sag jetzt mal ganz böse, die Casual-Spieler, die sich vielleicht nicht in irgendwelche Kombos einarbeiten wollen, sondern einfach nur ein Knöpfchen drücken und ein bisschen Erfolg haben wollen oder eine Chance haben wollen, auch gegen Profis oder vermeintliche Profis zu bestehen. Und daher kann ich mir das schon vorstellen, dass es dann, ja, beliebt ist.
Super Smash Brothers für Arme. Dann geht's weiter am 11. August mit Warhounds für den PC. Da habe ich erst an Jagged Alliance gedacht, aber das sieht aus wie ein, wenn man sich das näher anschaut, wie ein fader Abklatsch. Das ist ein Taktikrollenspiel mit Entscheidungen. Es geht um Military-Rundengefechte natürlich. Und das Ganze kommt von Everplay aus Dubai. Und irgendwie habe ich auch genau so ein Gefühl dabei, wenn ich mir den Trailer anschaue.
Ja, nee. Lieber nochmal Jagged Alliance installieren.
Richtig, zumal
den Klassiker.
Der letzte Teil war auch gar nicht so schlecht. Am 12. August geht's weiter mit Agefield High, Rock the School für den PC. Ein Action-Adventure in Schultersicht in offener Schulwelt. Da kann man sich prügeln, BMX-Rad fahren, Partys feiern.
Und Rasen mähen. Ja, ich bin noch notiert.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Bully fand ich damals auch jetzt nicht so den ganz großen Überflieger, trotz oder wegen Rockstar Games. Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich auf den Kram keinen Bock.
Dann vielleicht eher Security 51 auf dem PC. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. Da spielt man Sicherheitsbeamten der Area 51. Da gibt's natürlich auch Aliens und so weiter. Und das Ganze erinnert so ganz, ganz entfernt an Papers, Please, ne?
Das habe ich auch. Das war so der erste Gedanke.
Aber hier sieht die Pixelkulisse wieder einigermaßen charmant aus.
Ja, es geht schon, aber es geht nicht immer.
Und vor allem geht es wieder abwärts am selben Tag. Mit Survival Lock auf dem PC. 2,5D Survival Zombie Apokalypse, die 100.
Ja, also wirklich. Ich meine, wie hieß noch dieses echt gute ISO Arcade Game auf der, war das PlayStation 3?
Dead Nation?
Genau,
Dead Nation.
Ja. Wenn ich das sehe, also jetzt dieses wo sind wir, Survival Log, werden halt echt schöne Erinnerungen wach an damals. Und es wird klar, dass die es heute einfach nicht so gut hinbekommen. Mhm. Schon beim Anblick des Trailers bin ich fest davon überzeugt, das macht längst nicht so viel Spaß wie Dead Nation damals.
Ja, und so richtig Fluchtreflexe bekomme ich auch beim nächsten Spiel am 12. August, und zwar The Cave Diver für den PC. Das ist eigentlich von der Spielmechanik her durchaus interessant. Ein physikalisch inspirierter Psycho-Horror, bei dem man sich von links nach rechts mit akrobatischen Verrenkungen, kleinen Sprüngen durch eine ganz enge Höhle quälen muss. Und ich konnte es mir fast nicht ansehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie Raumangst habe oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht, oder?
Nee, ich glaube, es gibt da schon einen Trend da draußen für Spiele, wo du dich sehr genau in den, ich sag jetzt mal, Bewegungsapparat der Figur reinarbeiten musst, wie du deine Gliedmaßen bewegst. Aber ich finde jetzt auch von den Szenen her und das, was das Spiel da vielleicht auslösen möchte, nämlich diese Klaustrophobie, es kann es natürlich noch anders sein, wenn man es selbst spielt, aber nur beim Ansehen der Spielszenen geht es mir so wie dir. Ich weiß nicht, wie da so ein Gefühl entstehen soll. Und ich glaube, ich fände es auch beim Spielen einfach nur nervig. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich da draußen eine Gruppe an Spielern, die genau sowas erleben möchte. Also die volle Kontrolle über den Körper zu haben und sich dann mit verrenkten Fingern am Controller durch diese Höhle zu zwingen.
Ja, für mich sieht das aus wie so ein animierter, traumatischer Glitch. Das möchte ich nicht. Aber wie gesagt, viel Spaß dabei, falls das was für euch ist. Ich überspringe mal am 13. August die 100. Dino-Survival-Action mit Claude. Ja. Also das Jurassic Park damals, erinnere ich mich noch, okay, es war mal was Neues. Aber seitdem ist das auch so inflationär durch dieses Thema, oder?
Ja, wobei, ich meine, es gibt immer noch Filme, ne? Mhm. Und den letzten habe ich schon auch noch irgendwie ertragen, um dann vorher auszumachen. Aber ich muss jetzt da auch nicht durch diesen, ja, jetzt können wir auch wieder für Arme, Jurassic Park für Arme,
ja,
mich da durchzuballern und ab und zu mal an Dinos vorbeizulaufen. Nö.
Ja. Aber es gibt wieder einen Lichtblick, zumindest einen Klassiker, den man in guter Erinnerung hat. Am 13. August gibt's nämlich auch Defender of the Crown, The Legend Returns für PC und alle Konsolen. Und das haben wir beide auf dem Amiga schon recht gern gespielt, glaube ich. Und diesmal in dieser Neuauflage gibt's drei Modi, Retro, Klassik und Königreich. Man behält das Design des Originals weitgehend bei, aktualisiert aber das Spielerlebnis wie so oft mit ein paar Komfortmechanismen und kleineren Verbesserungen. Und hättest du da Lust drauf?
Ja, aber ja, mit der Befürchtung dann doch enttäuscht zu werden. Weil, also der größte Faktor von damals war halt die Grafik auf dem Amiga bei Defender of the Crown. Also der Faktor wird definitiv wegfallen.
Mhm.
Und spielerisch hatte das Ding schon damals echt seine Schwächen. Also ich glaube, ich werde froh sein, es jetzt auf einer modernen Konsole oder auf meinem modernen PC nochmal erleben zu können. Aber ich befürchte einfach, dass es mich nicht allzu lange halten wird und dass da die wohligen Erinnerungen vielleicht auch ein Stück weit auch zerstört werden.
Ja, ich glaube auch, dass dieser spielmechanische Mix nicht gut gealtert ist, weil einfach so viel anderes passiert ist. Ja, das sehe ich ähnlich.
Genau, also selbst wenn sie sich jetzt an einem Remake versuchen würden, ich glaube, die müssten da so viel machen. Und selbst da wüsste ich gar nicht, ob diese, zum Beispiel diese kurzen Schwertkämpfe oder so, oder auch diese Szene mit dem Katapult, boah, das kann einfach nicht mehr so lange fesseln.
Ja, ja, der Zahn der Zeit. Am 13. August erscheint mit Dusk Fate für PC und alle Konsolen ein Action-Plattformer. Klingt gar nicht so schlecht in der Beschreibung, also da ist manchmal von Jack and Dexter und Kingdom Hearts die Rede, aber wenn ich mir dann den Trailer anschaue, bin ich wieder bei der Ästhetik, die mich nicht abholt.
Ja, mich holt's ein bisschen mehr ab.
Okay.
Tatsächlich. Also genau, ich sehe jetzt natürlich auch, dass das Niveau der Vorbilder nicht erreicht wird. Mhm. Aber dem werde ich zumindest eine Chance geben, mich zu überzeugen. Also ich würde da jetzt da nicht von vornherein sagen, nö, ist nicht. Aber wie gesagt, ich finde, eine Chance hat's verdient.
Das finde ich gut, dass wir jetzt mal langsam ein bisschen optimistischer werden.
Genau.
Und uns nicht so reinsteigern in so eine Abwärtsspirale. Am 13. August erscheint mit Hell Let Loose Vietnam für PC, PS5 und Xbox ein Shooter, bei dem man in sehr großen Teams kämpft, also 50 gegen 50, entweder auf Seiten der vietnamesischen Volksarmee oder auf Seiten der US-Streitkräfte. Und in den Armeen gibt es natürlich Spezialisten, da kann man diese Rolle schlüpfen. Das Ganze ist auf Teamwork ausgelegt und Unterstützung. Und ich habe vor kurzem mal mit einem Ben drüber gequatscht, der da wohl reingezockt hat. Und er meinte, das war teilweise, also wenn man das nicht kooperativ wirklich professionell spielt, dann war das ein sehr langweiliges Latschen durch den Dschungel, bis mal was passiert.
Ja, ich muss sagen, ich habe Hell Let Loose noch nie gespielt, aber ich glaube auch zumindest gehört, dass es schon ein Stück weit anspruchsvoller und simulativer ist als ein Battlefield und als ein Call of Duty sowieso. Und daher kann ich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wenn Ben das schon so sagt, dass du da wirklich im Squad zusammenarbeiten musst, um da Spaß und Erfolg zu haben. Ich glaube, in die Richtung geht das. Auf der einen Seite, ich bin eigentlich immer froh, wenn es Alternativen gibt zu den ganz großen Serien. Und ich glaube, hier Hell Let Loose konnte sich schon eine gewisse Fangemeinde aufbauen mit dem Vorgänger. Mhm. Aber für mich persönlich wäre es das auch nichts. Also Battlefield ist mir tatsächlich schon oft zu anstrengend im Multiplayer. Und ich glaube, das hier wäre mir auch, ja, ein Stück zu anspruchsvoll.
Und irgendwie leben wir im digitalen Zeitalter des Aufräumens und Reparierens und Saubermachens. Jedenfalls erscheinen immer mehr Spiele, wo man dem nachgehen kann. Und dazu gehört auch Low-Budget-Repairs für den PC. Da renoviert man tatsächlich in Ego-Sicht potthässliche Plattenbauwohnungen der 90er und soll Spaß dabei haben. Es ist mir ein Rätsel.
Ja, es sind halt eben diese Simulationen, das ist mir ganz oft ein Rätsel. Aber viele haben da Spaß dran. Also ich hätte weder virtuell noch real viel Spaß dran, die Wohnung zu renovieren.
Ja, genau. Ich habe Spiele immer verbunden mit diesem Gegensatz, dass Spiele sind nicht der Alltag. Und es fing ja schon vor vielen, vielen Jahren an mit diesen Alltagssimulationen, die ich auch alle wirklich stinkend langweilig fand. Und ja, das ordnet sich da ein. Vielleicht ist es noch irgendwie stilistisch. Was, ja, lustig, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich spring mal über Madden NFL, weil ich weiß, dass wir beide keine große Football-Freunde sind.
Nee.
Und sogar über ein Pixel-Art-Souls-like, das heißt Memorium, erscheint für den PC am 13. August. Aber als ich da den Trailer gesehen habe, dachte ich, das ist eine depressive Kulisse zum Wegrennen für mich. Also ich komme mit dem Stil einiger aktueller Spiele überhaupt nicht klar. Und ich bin ein Freund von Bloodborne und Co. Nicht falsch verstehen, ich mag auch Horror. Und ich mag auch das Albtraumhafte. Aber nee, schaffe ich nicht.
Ja. Ja, es ist im Moment halt so ein Trend. Diese PS1-Optik, wo ich schon auf dem Original oft Probleme habe, mich damit anzufreunden. Also wenn ich jetzt die PlayStation nochmal anschließe, mache ich ab und zu mal und dann ein altes 3D-Spiel nochmal spiele, kostet mich das oft echt Überwindung, weil es so aussieht, wie es aussieht. Und dass das jetzt aber als der Inspiration genutzt wird, um moderne Spiele zu machen, genau in diesem Look, fällt mir auch häufig schwer.
Ich mag das ja manchmal bei D-Makes. Also wenn man wirklich versucht, das Ganze bewusst runterzurechnen und das Ganze in ein modernes Spiel halt in der Grafik der Vergangenheit darzustellen, das kann manchmal aufgehen. Aber in dem Fall tut es das nicht.
Oder natürlich Signalis hatte ja auch so ein
ja,
leichten Look, der in diese Richtung ging. Auch da ist es ist wie bei den Pixeln. Es gibt solche und solche. Da habe ich auch das Gefühl, manchmal ist es einfach hochwertig gemacht, wo die Nostalgie vielleicht auch besser funktioniert als bei anderen.
Und am 13. August kommt noch ein Spiel, das nennt sich Wild Blue Skies für den PC, das du wiederum stilistisch ganz cool findest.
Ja, einfach weil es sieht nach flotter Action aus, im Stil von Star Fox, was ja auch erst im Juli das Remake bekommen hat für die Switch. Und das scheint mir einfach eine ziemlich coole Alternative für alle zu sein, die keine Switch zu Hause haben. Also es scheint alle oder viele der positiven Eigenschaften von Star Fox zu vereinen, ist aber auf allen Plattformen erhältlich.
Und am 14. August geht es weiter mit Grave Seasons für PC und alle Konsolen. Das ist so ein bisschen Animal Farm mit Gruselflair, das dich zumindest ein bisschen neugierig gemacht hat.
Ja, halt genau wegen diesem Gruselflair, was du angesprochen hast, was eine recht wilde Kombo ist, zusammen mit einer Art Landwirtschaftssimulator. Und dahinter steckt halt Blumhouse Games. Und Blumhouse dürfte auch einigen Horrorfans aus dem Filmbereich ein Begriff sein, denn viele dieser Filme kamen über dieses Label. Und allein um diese Kombo da mal zu erleben, würde ich das super gerne anspielen wollen. Ob es dann am Ende aufgeht, muss ich zeigen. Aber es ist zumindest mal was anderes, als jetzt nur irgendwie ständig Felder bestellen und Ressourcen ernten zu müssen. Und ich hoffe, dass der Horror- und Gruselfaktor dann nicht zu kurz kommen.
Ja, und Horror gibt's am 14. August nochmal in der Tiefsee in Static Dread The Submarine für den PC. Das ist in der Ego-Sicht psychologischer Horror mit Lovecraft-Flair an Bord eines Militär-U-Boots. Und ja, wer weiß, vielleicht ist das ja die bessere Art von Klaustrophobie da unten. Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin mir auch noch eher unsicher. Allerdings muss ich kurz an Prisoner of Ice denken, was ein ähnliches Szenario hatte. Es ist ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure aus den, ich glaube, 90ern, kam über Infogram und hatte auch so diesen Lovecraft-Flair. Und da hat es mir zumindest gefallen. Das weiß ich noch.
Würdest du bis zum 18. August noch was erwähnen wollen? Sonst springe ich gleich in das nächste Lovecraft-Abenteuer.
Ja, spring ruhig.
Gut, denn da erscheint am 18. August The Sinking City 2 für PC, PS5 und Xbox. Und ist ein Spiel, dessen Vorgänger ich bereits besprochen hatte damals. Das war 2019. Und ich war nicht so angetan davon. Das war recht durchwachsen. Das hatte einige tolle Momente, aber auch wirklich furchtbare. Denn damals hatte man als Vergleich die offene Welt von Red Dead Redemption 2, die ja bis heute eigentlich noch State of the Art ist und in vielerlei Hinsicht unerreicht. Und da fühlte sich dieses Oakmont, wo man unterwegs war, sehr statisch an. Ich habe, glaube ich, geschrieben wie digitale Steinzeit mit robotischen Bewohnern. Aber ich bin ja auch Optimist. Und jetzt versucht sich Frogwares erneut an diesem Szenario in den 20er Jahren. Diesmal geht es allerdings in die überfluteten Gassen von Arkham und laut dem Feedback der Presse, die schon ein Auge draufwerfen konnte, soll es auch besser sein als damals. Für mich ist ja eines der besten Lovecraft-Spiele bis heute Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth von 2006. Mal sehen, wie diese Sinking City 2 sich präsentiert am 18. August.
Ich würde auch mal reinspielen wollen. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Setting finde ich ganz interessant, auch gerade mit den 20er Jahren. Die hat man jetzt nicht allzu oft in Videospielen. Schon allein das könnte für ein bisschen frischen Wind sorgen. Und wenn sie dann noch eine halbwegs gute, beklemmende Atmosphäre hinbekommen, dann bin ich dabei.
Aber viel lieber würdest du am 18. August was anderes spielen.
Echt? Ja. Twisted Tower. Das ist ein Ego-Shooter, der in einem Freizeitpark der 50er Jahre angesiedelt ist. Auch wieder Stichwort 50er Jahre, vielleicht nicht ganz so oft in Videospielen. Aber generell das Setting finde ich halt interessant, sich da durch einen Freizeitpark zu ballern mit teilweise sehr bizarren Gegnern und auch Waffen. wo dann auch der Humor offenbar nicht zu kurz kommt, ist von 3D Realms, die ja auch damals Duke Nukem gemacht haben. Und ja, da habe ich schon ein bisschen Lust drauf, das mal auszuprobieren.
Das sieht auch recht kompetent aus. Im Gegensatz zu Project Pit für den PC am 19. August, da steht in der Beschreibung Folgendes. Brutalistische PlayStation-Satire trifft chaotische Ego-Sandbox. Was übersetzt für mich so viel heißt wie, Vorsicht, Langeweile in grobkörniger Kulisse. Da ist sie wieder, ne? Die PlayStation-Optik.
Ja, da klappt's nicht so.
Aber am 20. August wird es, ich wollte gerade sagen, besser, aber zunächst brutaler in Brigador Killers für den PC. Isometrische Cyberpunk-Action, die mich zunächst entfernt an Syndicate erinnerte, bevor du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass es damals ein Spiel gab, das hieß
Teacher Busters.
War man da im Panzer unterwegs und hat Lehrer abgeballert?
Ja. Ja, es war politisch überhaupt gar nicht korrekt.
Nee.
Aber es hat meiner Seele sehr geholfen, auf die Jagd zu gehen nach meinem Mathelehrer.
Oha.
Aber das Stichwort hier bei Brigador Killers ist ja so dieser Aufstandssimulator.
Mhm.
Und deshalb hat es mich so ein Stück weit an Teacher, was das erinnert. Ich würde es heute nicht mehr spielen, glaube ich. und auch hier Brigador Killers macht mich jetzt nur so semi an, muss ich sagen.
Ja, man ballert sich hier durch alles, was sich bewegt, ist auch in Fahrzeugen unterwegs, verwüstet jeden Level. Kann man mal machen, aber
ja, so zwischendurch vielleicht mal.
Brauche ich auch nicht wirklich. Und ich brauche auch nicht Gallipoli für PC, PS5 und Xbox, obwohl ich Wargames mag und eigentlich auch so ein bisschen den Ersten Weltkrieg als Szenario ganz interessant finde, zumindest im Brettspielbereich. Hier kämpfen eben auch also bis zu 50 Leute gegeneinander, entweder Briten oder Osmanen in Ego-Sicht, und zwar in Mesopotamien und auf der gleichnamigen Halbinsel Gallipoli. Die Entwickler von Blackmail Games, die sind erfahren, die haben nämlich vorher Verdun und Tannenberg gemacht, das auch einigen Leuten gut gefallen hat. Und gekämpft wird auch in Mortal Shell 2 auf PC, PS5 und Xbox, das ist ja ein Action-Rollenspiel und Souls-like von Cold Symmetry. Und im Jahr 2020 habe ich den Vorgänger besprochen, der gehörte zu den besseren Nachahmern der From-Software-Formel, war nicht ganz so hart, aber lieferte unterm Strich gute Unterhaltung. Und dieser Nachfolger setzt auf mehr Dunkelheit, mehr Metal und Schusswaffen. Die Wummen konnten mich noch nicht überzeugen, aber der Trailer, der war cool. Mal abwarten. So, gibt's noch irgendwas am 20. August für dich, Michael?
Roomboards fand ich ganz interessant, was das Konzept angeht. Das ist so ein Future Sports, wo Fußball auf Airhockey trifft. Obwohl ich bei Rocket League ziemlich talentfrei bin, haben mich die Szenen doch oft auch an Ballblazer erinnert oder Masterblazer, wie die Fassung auf dem Amiga hieß. Und da hatte ich durchaus Talent, das weiß ich noch. Das habe ich auch viel gespielt. Und es erinnert mich im Ansatz dran und ich würde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren wollen. Und es ist sogar, soweit ich weiß, kostenlos auf dem PC.
Und richtig gut an kam auf dem PC auch Sensory Overload. Da rast man in Highspeed durch Neonröhren und muss Hindernissen ausweichen. Das ist inspiriert von Rhythmusspielen und Geometry Dash und sowas. Das ist audiovisuell ein Chaos. Nix für mich, aber wer Lust hat auf eine wilde Ego-Raserei mit Hindernissen, der sollte sich da mal reinwagen. Wäre das was für dich?
Weißt du zufällig, ob das auch einen VR-Modus hat? Weil von der Beschreibung her erinnert es mich jetzt sehr an Thumper. Das gab es ja, ich glaube, auch auf dem PC, aber auf jeden Fall auch auf der PlayStation für PSVR 1 und 2. Und da weiß ich, dass ich da immer mal wieder Lust habe für so einen kleinen Kick zwischendurch. Das ist auch wie so eine Röhre, wo du durchgeschossen wirst, was auch immer, und du musst dann auch im Rhythmus Tasten drücken, gerade wenn es dann durch Kurven geht und so weiter. Und da sehe ich schon gewisse Parallelen, glaube ich. Und ich habe da so für zwischendurch eigentlich immer Spaß dran.
Viel gemütlicher als in Sensory Overload geht es zur Sache in The Witch's Bakery für PC und alle Konsolen. Das ist so ein bisschen Bibi Blocksberg Adventure-Rollenspiel. Wahrscheinlich eher was für die Kids. Und auch das Vacation Café dürfte mich als Simulator nur zum Gähnen bringen. Da baut man irgendwie in einer Traumlocation am Meer sein, ja, sein Café und ist dann da in Ego-Sicht unterwegs. Also dieses Cozy-Genre holt mich auch zu 90% gar nicht ab.
Nee, das ist schon schwierig, sagen wir mal so. Und wenn ich ein Café oder ein Restaurant managen will, bleibe ich dann doch lieber bei Dave the Diver.
Richtig, das ist cool. Guter Tipp. Ist denn bei dir noch irgendwie Land in Sicht am 21. und 22. August mit irgendeinem Spiel?
Ja, ich meine, das Set das Domain ist für alle, die Siedler geliebt haben, für den Wuselfaktor. Jetzt hier auch mit ganz vielen Pixeln, die da über den Bildschirm huschen. Konzeptionell wahrscheinlich auch sehr, sehr ähnlich zum Vorbild, weil man auch quasi eine Siedlung bauen muss, das Land bestellen muss, seine Bevölkerung vergrößern muss und so weiter. Und das Volume, was aber nicht wie Volume geschrieben wird, sondern ein bisschen anders. Ich habe mir nur notiert, es ist ein Mirror's Edge in der Indie-Version. Also sehr viel Parkour-Action aus der Ego-Perspektive. Ich hatte damals echt viel Spaß mit Mirror's Edge. Ich fand das super cool, dass DICE sowas gemacht hat. Mhm. Aber ich muss auch sagen, hier die Variante holt mich jetzt nicht so unbedingt ab. Und es hat mich eher daran erinnert, dass ich gerne nochmal Mirror's Edge spielen würde.
Ja, man springt ja hier durch so eine brutalistisch düstere Architektur und ich musste direkt an meine alte Uni denken in Bochum. Die hatte ähnliche Betonpassagen, aber ich bin da ja auch nicht rumgehüpft. Ne?
Hast kein Parcours da gemacht? Ich hatte schon gerade Bilder im Kopf.
Aber ich war mal kurz davor, Rollenspiele in den Katakomben zu machen, aber die Leute, die das machen wollten, waren mir dann auch nicht ganz geheuer. Ich bin auch froh, dass ich da nicht in die Keller gegangen bin. Ja, ich überspringe mal Katzenkitsch namens Claws of Power, den du mir empfehlen wolltest, nur weil ich Katzen habe.
Ich gucke nur auf meine Notizen, da steht mit Katzen was für Jörg.
Ja, nein, danke, Herr Koster. aber auch nicht am 24. August Iron Blight, Survival Horror in Ego-Sicht im Stil der 90er. Das hatten wir jetzt auch schon des Öfteren. Und also dann spiele ich lieber irgendein Remake von irgendeinem Resi oder.
Ja, und dann hol The Dead We Knew noch mit dazu gleich. Es ist wirklich Open World Survival mit Zombies.
Am selben Tag, am 24. August für den PC. Zum Gähnen.
Ja.
Oder auch Tridan für den PC. Ein wirklich hässliches Poker-Roguelite. Ich habe mir den Trailer angeschaut und dachte mir, Leute, schaltet man da wenigstens mehr Farben frei als dieses Grün und Pink?
Ja, immerhin hast du ein Glücksrad, was du drehen kannst. Aber ich habe hier auch stehen, ich bleibe bei Balatro. Das hat immer noch einen ganz schlimmen Suchtfaktor.
Das stimmt.
Bei mir. Ja. Es ist wirklich schlimm. Aber es macht halt Spaß.
Ja, es gehört auch zu den wenigen Kartenspielen, die ich vorgestellt habe auf Spielvertiefung, die auch ganz weit oben gelandet sind bei mir in meiner Gunst. Da konnte ich mich über ein paar Tage auch gar nicht von trennen. Am 25. August geht's weiter mit Aliens Fireteam Elite 2 auf dem PC, Micha.
Ja, hast du den ersten Teil gespielt?
Nein.
Ich schon. Und es ist einfach kurze Zusammenfassung. Solo wird das wahrscheinlich eine Schlaftablette oder ein Frusttest werden, eins von beidem, aber in der Gruppe kann man da, also wenn es so wird wie im Vorgänger, richtig viel Spaß haben. Wenn man dann noch Alien-Fan ist on top, ist es ein Träumchen. Es ist halt mehr Aliens als Alien, dessen muss man sich bewusst sein, also es ist wirklich Action pur. Aber trotzdem, auch da geht das Herz auf, wenn der Motion-Tracker piept, trackt, ploppt, was auch immer, und dann man Aliens im Rudel über den Haufen ballert. Von daher, ich bin froh, dass ein Nachfolger bekommen hat und ich werde den ganz sicher spielen mit meinen Leuten.
Dann wünsche ich dir und deinen Colonial Marines viel Spaß.
Dankeschön.
Am selben Tag erscheint zwar auch ein Retro-Arcade-Racer namens Syntalgia für den PC, aber das ist auch nichts für dich.
Ja, es ist immer so, ich bin eigentlich immer froh, wenn Arcade Racer erscheinen, denn also gefühlt ist da immer noch eine Lücke, auch wenn Milestone jetzt Screamer zurückgebracht hat, was aber wohl auch nur so halbwegs geglückt ist, aber es gibt kein neues Ridge Racer mehr, es gibt kein Sega Rally mehr. Von daher ist es eigentlich schön, dass es was Neues gibt und es hat auch so leichte Outrun-Vibes, habe ich gespürt. Wenn es sich dann ordentlich fährt, kann man sicher mal machen. Und wie gesagt, ich bin eigentlich froh um jeden neuen Arcade Racer, wenn er halbwegs taugt. Es müssen ja nicht immer nur die Hardcore-Simulationen sein.
Richtig, Michael. Und der einzige Arcade Racer, auf den ich mich tatsächlich ein bisschen freue, ist Crazy Taxi, wenn das zurückkommt.
Aber hallo.
Am 26. August wird es wieder strategischer in Brigandine Abyss für PC und alle Konsolen. Das ist was für Freunde von Fire Emblem, denn das Strategierollenspiel hat eine lange Geschichte hinter sich. Feierte seine Premiere schon 1998 auf der PlayStation. Und dass es an Fire Emblem erinnert, kommt nicht von ungefähr, denn im neuen japanischen Team unter Makatao Yamamoto arbeiten einige im Bereich Sound und Game Design, die bereits für Nintendo an erwähntem Fire Emblem unterwegs waren, und zwar von Awakening bis Path of Radiance. Es gibt 6 wählbare Story-Kampagnen mit unterschiedlichen Perspektiven der jeweiligen Fraktionsführer und einen Missionsmodus mit 24 Fraktionen. Im Zentrum stehen hier Ressourcenverwaltung, rundenbasierte Truppentaktik und über 100 Einheitentypen sowie Beziehungen zu Monstern. Und es soll, wie das schon anklingt, ein Epos werden. Man spricht von nicht weniger als, festhalten, Michael, 200 Stunden plus X Spielzeit.
Wie krass ist das denn? Und was, was gibt es Schöneres, als eine Beziehung zum Monster aufzubauen? Ich meine, das ist ja der Wahnsinn.
ich habe ein bisschen Bock drauf. Ich muss mal gucken.
200 Stunden, alter ja. Falter.
Etwas innovativer für Strategiefans ist vielleicht am selben Tag, am 26. August, Folk Emerging am PC. Das ist Fegstrategie, die spielt in der Steinzeit und die hat im Vorfeld einiges an Lob einheimsen können. Und da würde ich vielleicht auch mal reinspielen, denn das letzte Civilization konnte mich nicht mehr so packen wie früher. Und falls euch das interessiert, zu Folk Emerging gibt es auf dem PC auch eine Demo auf Steam. Erscheint irgendwas am 27. August, was dich ein bisschen neugierig macht.
Ja, Agelus 2. Weil das wieder so ein Thema ist, was wir vorhin mal hatten. Es gibt guten Pixel-Look, es gibt schlechten Pixel-Look. Hier den sehe ich eher auf der guten Seite. Also es ist ein Action-Plattformer, der recht herausfordernd werden soll. Und man ja, hilft quasi den Göttern des Lichts gegen die Armee der Finsternis. In 2D. Und ja, wie gesagt, visuell finde ich das sehr, sehr ansprechend und würde dem allein deshalb schon eine Chance geben. Wenn dann auch das die Spielmechanik stimmt, gerade mit Stichwort Kämpfe und auch die Mischung mit Rätseln, könnte das echt ein nettes Spiel werden.
Also mein Ding ist die Kulisse zwar nicht, aber wenn das einigermaßen fordernd ist, steckt da ja mehr drin, als es auf den ersten Blick so hergibt. Captain Tsubasa war auch nie mein Fall. Anime-Fußball-Action. Da gibt's den zweiten Teil am 27. August für den PC. Und dieses Loose Lagoon für PS5 und Xbox ist ein Action-Adventure in tropisch bunter Kulisse, die aber irgendwie auch recht generisch aussieht.
Ja.
Aber jetzt, Michael.
Jetzt ist es soweit, ne?
Jetzt kommt mal wieder was Schönes, Großes für uns. Also zumindest halbwegs. Die Metal Gear Solid Master Collection Volume 2 für PC und alle Konsolen. Anlässlich des 35. Jubiläums, da versammelt Konami zum einen Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots und, seltsamerweise, Metal Gear Solid Peace Walker in der HD-Version und Metal Gear Ghost Babel. Dazu gleich mehr. Aber erstmal die Frage, hast du Lust auf diese Sammlung?
Aber sowas von. Auch wenn Konami mit der Volume 1 sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Das war ja technisch dann stellenweise doch sehr unterirdisch. Habe ich hier ganz, ganz große Hoffnungen, dass sie es bei Metal Gear Solid 4 nicht verkacken. Denn Du weißt ja, das ist einer meiner Lieblingsteile aus der Serie. Ich glaube, bei dir steht er auch ziemlich weit oben.
Ja.
Und ich war sehr, sehr traurig, dass er bis heute nicht aus dem PlayStation 3 Gefängnis entlassen wurde.
Mhm.
Und sich das jetzt ändert. Weil ich habe es halt neulich nochmal gemerkt, ich spiele da ganz gern immer mal wieder rein, zumindest, oder schaue mir irgendeine der 30, 40-minütigen Zwischensequenzen an. Aber habe dann auch festgestellt, dass gerade Stichwort Bildrate, ich meine, ich spiele heutzutage die meisten Spiele mit 60 FPS oder mehr. Und wenn du dann wieder zu einem Spiel zurückkehrst, was oft nicht mal unbedingt die 30 FPS halten kann, ist das schon echt ein Krampf, teilweise zu spielen. Deshalb habe ich hier die Hoffnung, dass sich Konami jetzt wirklich mal ja, richtig eingebracht hat, alles gegeben hat, um das ordentlich zu portieren und dass das Ding dann zumindest auf, ich sage jetzt mal PS5, Xbox Series, PC, dann wirklich rund läuft mit einer ordentlichen Bildrate. Switch bin ich mir gar nicht sicher, ob sie es dann wirklich hinbekommen. Da hat ja auch die Volume 1 ziemlich gelitten. Das weiß ich noch auf der Switch 1. Die 2 hat jetzt natürlich ein bisschen mehr Power. Aber ja, dieser Release kommt mit ganz viel Hoffnung einher bei mir, die dann hoffentlich nicht enttäuscht wird.
Und ich gebe dir da recht, was die Modernisierung angeht, das wäre schon schön, wenn die das hinkriegen. Und dann hatte ich ja erwähnt, dieses Metal Gear Ghost Bubble, das erschien im Jahr 2000 auf dem Game Boy Color. Das habe ich nie gespielt. Und da wird's dann auch ja sowohl interessant als auch serientypisch diffus. Denn dieses Ghost Bubble ist eine kaum bekannte mobile Variante des PlayStation-Klassikers Metal Gear Solid von 1998. Die allerdings 7 Jahre nach den Ereignissen aus dem ursprünglichen Metal Gear von 1987 spielt. Da geht's darum, dass eine afrikanische Guerillagruppe irgendwie einen Metal Gear Prototypen namens Ganda stiehlt und Snake arbeitet zusammen mit Sergeant Christine Jenner an der Rückholung. Und in dem Codec soll es sogar eine hierzulande kaum bekannte Kurzgeschichte geben, nämlich Idea Spy 2.5. Aus der hat Hideo Kojima wiederum 2006 ein Hörspieldrama fürs Radio produziert, bei dem er selbst zum Mikro griff. Das wusste ich auch noch nicht. Und das Spiel orientiert sich an der 2D-Draufsicht von Metal Gear 2 Solid Snake von 1990. Und ich habe mal geschaut, das erhielt international gute bis sehr gute Kritiken. Und gehört für einige tatsächlich zu den besten Titeln für den Game Boy Color. Also das ist für mich noch eine komplette Unbekannte. Wusstest du davon?
Nee, da haben wir eine Lücke.
Ja.
Ja, gut, dass es Emulatoren gibt.
Richtig, das stimmt. Es ist aber auch die erste Neuveröffentlichung von diesem Spiel. Also und wie immer gibt es ein bisschen mehr Komfort. Man kann wohl zurückspulen und die Steuerung anpassen. Ja, also das ist für mich fast das Interessanteste daran.
Ja, schon. Ja, Peace Walker ist halt auch.
Ja.
Es war schon. Es hatte schon ein paar interessante Ansätze und ich weiß noch, das kam mir damals ursprünglich auf der PSP. Und ich weiß noch, dass Kojima sagte, das ist eigentlich eine vollwertige Fortsetzung von Metal Gear Solid 3. Man spielt ja auch Big Boss, es ist zeitlich relativ kurz nach den Ereignissen von Snake Eater angesiedelt und es hat ja auch diese ersten Elemente des Basenbaus oder Personalmanagement mit drin. Also es war schon interessant. Die Story war auch durchaus spannend und auch mit typischen Wendungen, wenn ich mich wieder richtig dran erinnere. Aber es hatte halt eben dann doch nicht den Flair dieser ganz großen Metal Gear Produktion.
Ja. Und das, obwohl es mal als offiziell 5. Teil entwickelt wurde. Es sollte ursprünglich Metal Gear Solid 5 sein. Aber dann haben sie sich umentschieden. Ja, da gebe ich dir recht, was die Einordnung angeht. Ja. Dann erscheint am 27. August Resonance, A Plague Tale Legacy für PC, PS5 und Xbox. Und da hast du die ersten beiden Teile gespielt, ne?
Ja, und die mochte ich sehr, sehr gern. Das kam für mich auch so ein bisschen aus dem Nichts. Das habe ich irgendwie ziemlich lange verpasst, ignoriert, keine Ahnung, was da los war. Und dann fand ich es eine echt coole Kombo aus Schleichen, Action, bisschen Erkundung und halt diese Geschichte mit den Ratten und dieser Masse an Ratten auf dem Bildschirm, fand ich sehr, sehr packend. Auch so das Setting 1300 noch was hat das ja gespielt, hat mich richtig gepackt damals. Vor allen Dingen der zweite Teil, der nochmal deutlich besser war, auch in Sachen Technik, aber ich finde auch Story als der Erstling.
Ja, die haben mir auch gefallen. Das hat Spaß gemacht. Jetzt dieser dritte Teil, der geht in eine andere Richtung. Der soll nicht mehr so schleichtaktisch sein, sondern kampflastiger. Und da ist man mit der griechischen Schmugglerin Sophia unterwegs. Die hat man schon getroffen im zweiten Teil in einer Quest. Und jetzt geht's quasi in diesem Prolog des Jahres 1334 in ihrer Heimat Kreta. Und da erlebt man, wie sie zu dem wurde, also zu der Schmugglerin. Und das Kampfsystem soll sich angeblich an Ghost of Tsushima, Sekiro und Saifu orientieren. Das klingt nach einer sehr wilden Mischung aus Klingenkampf und Martial Arts. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Und irgendwie ist dieser 27. August der Tag der Prominenz, denn zumindest dürfen wir auch Star Wars mal nennen. Da kommt die Zero Company für PC, PS5 und Xbox. Das ist Rundentaktik, die entsteht bei Bitreactor, bei denen viele Ex-Leute von Firaxis arbeiten, als auch bei Respawn Entertainment und spielt zur Zeit der Klonkriege. Der Trailer hat mich zwar nicht sofort rocken können, aber ich mag pausierbare Gefechte à la XCOM und von daher kann ich mir vorstellen, dass ich da auch mal reinspiele.
Ja, geht mir ähnlich. XCOM war nett, Star Wars ist sowieso eigentlich immer ganz, ganz schön oder meistens. Und ja, es scheinen ja auch kompetente Leute dran zu sitzen. Mhm. Und dem würde ich auf jeden Fall mal eine Chance geben wollen.
Wir nähern uns dem Ende dieser Vorschau auf den August 2026. Am 28. erscheint ein weiteres Metroidvania im Pixelstil. Das nennt sich Divinum, kommt für den PC, sieht aber tatsächlich kompetent aus.
Ja, ich habe mir auch notiert, hätte ich Lust drauf. Wenn die Combo dann am Ende passt aus Kampf und Plattforming, die da angekündigt wird, könnte das auch ein schöner kleiner Titel werden, der auch für mich wieder richtig schick aussieht im Pixel-Style.
Bei Fracture Point für den PC habe ich hingegen notiert Looter Shooter und tschüss.
Bei mir steht, wirkt wie ziemlich stupide Dauer-Action mit einem The Raid-Szenario mit Woman.
Sag ich doch, aber du hast es kompetenter ausgedrückt.
Ah, danke schön. Ja, das ist so ein Ding. Ich glaube, braucht man nicht. Fire and Forget.
Brauchen wir denn Survival Horror in Ego-Sicht in einem riesigen Labyrinth?
Sind Zombies drin?
Habe ich nicht auf Anhieb gefunden. Aber so Dämonenkrams. Inferno-Protokoll heißt das Spiel auf dem PC. Aber irgendwie. Nee. Sieht auch recht generisch aus.
Ja, ich kann es auch nicht mehr sehen. Diese ja einfach mittelprächtigen Koop-Monster-Bekämpfungsdinger. Also ich spiele heute immer noch super, super gerne Left 4 Dead.
Das ist auch ein richtig guter Tipp.
Genau. Und wenn man das dann dagegen sieht, ich meine, Left 4 Dead ist von 2008,
ja,
glaube ich. Und die machen immer noch so viel besser als die neueren Spiele. Deshalb holt euch Left 4 Dead, spielt das, habt Spaß und ignoriert solche Sachen wie Inferno Protocol.
So ging es mir auch kürzlich beim Dead Space Remake, als ich das nochmal gespielt habe. Das hat so eine gute, auf den Punkt Stimmung, so eine tolle Steuerung, so ein gutes Level-Design. Es gibt so die Spiele in bestimmten Genre und Subgenre, die erreichen dann auch so ein, ja, oder ja, so eine Qualität, die ist dann schwer zu toppen. Ja, tatsächlich. Jetzt kommen wir zum letzten Tag im August, zum 31. Da erscheint mit Breath Edge 2 auf dem PC ein ja satirisches Weltraum-Survival-Abenteuer. Da hat man ein Raumschiff, es gibt Crew-Management und es gibt ein Huhn. Und dieses Spiel war das Most Anticipated Game bei den DevGum Awards 2025 und ist die Fortsetzung von Red Ruins Vorgänger gleichen Namens. Der erhielt 2021 richtig gutes Feedback. Ja, und damals schrieb wohl jemand, das ist eine Mischung aus Subnautica und Prey. Dem kann ich jetzt beim ersten Ansehen des Trailers nicht so wirklich zustimmen. Aber es soll wohl ganz gut sein.
Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Richtig. Ansonsten gibt's nicht viel Positives am 31. August zu melden, zum Schluss. Denn Deliria ist ein 3D-Action-Rollenspiel auf dem PC, wo ich wieder sagen würde, die Kulisse macht mich gar nicht an. Das hatten wir ja schon des Öfteren in dieser Vorschau.
Geht mir ganz genauso. Auch die Notiz ist quasi 1:1. Spielszenen machen mich null an.
Magst du den Schlusspunkt setzen mit einer Todeslady?
Ja, die Lady Death Dämonikon. Es ist ein Koop-Hack'n'Slash, orientiert sich an Arcade-Klassikern aus den 90ern. Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so einen coolen, flotten Spielflow hinbekommen wird, weil zumindest in den gezeigten Spielszenen wirken die Animationen extremst abgehackt. Dass mir da aktuell wirklich die Fantasie fehlt, ob sich das toll spielt.
Die fehlen mir auch bei diesem Lederfetisch im Figurendesign. Also ich hätte da gar keine Lust drauf. Aber jetzt ist auch gut. Mit dem Rumgenörgel von uns beiden an diesem August 2026. Ich erspare uns beiden mal eine Top 3, denn das wird schwierig. Aber was wäre denn dein Favorit im August, wenn du nur ein Spiel spielen dürftest?
Ich bin jetzt, das ist aber wirklich schwierig.
Oder soll man doch 3 machen?
Ne, ich sag mal, der Nostalgiker und Optimist in mir, der schreit ganz laut Metal Gear Solid 4 in aufgepeppter Technik zu spielen. Mhm. Also da habe ich am meisten Bock drauf. Aber ich sag jetzt mal einfach, aber wenn ich mit meinen Freunden spielen möchte, ist da wahrscheinlich Aliens Fireteam Elite ziemlich weit oben.
Ja, und bei mir ist das Vertrauen in The Sinking City 2 noch nicht groß genug nach dem Vorgänger. Bei Metal Gear wäre es eine reine Story-Neugier mit diesem Babel, was dahinter steckt. Und deswegen würde ich tatsächlich mal reinspielen wollen in Beast of Reincarnation von Game Freak. Vielleicht, weil ich irgendwie an Okami denken muss, mit diesem weißen Wolf. Ich weiß es nicht.
Tja. Haben sie dich.
Haben sie mich erwischt.
Ja.
Wow. Michael, ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über den August zu sprechen.
Ja, immer gerne.
Ich hoffe, für euch war, trotz der Kritik von uns beiden an Pixeln und PlayStation-Optik und noch viel mehr, das ein oder andere interessante Spiel dabei. Und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.